am Dönerstand. Der lockere Podcast der Neckarfreunde. Rund um Strategie, Design und Digitalität. Unterhaltsam, kurzweilig und mitunter auch lehrreich.
Herzlich willkommen beim Podcast Kung Fu am Dönerstand. Heute mit einem ganz besonderen Gast, Tim Rombach. Ich grüße dich, Tim.
Hallo, Isan.
Hi. Tim, ich stelle dich kurz vor, damit alle wissen, wer du bist, was du so machst, was du so treibst. Du hast an der Hochschule Furtwangen Informatik studiert. Du warst dann in verschiedensten Agenturen, zumeist Digitalagenturen. Anschließend warst du dann auch bei der Wired Minds AG aktiv und wenn ich mich nicht ganz täusche, haben wir uns da irgendwo auch kennengelernt, bin mir aber nicht ganz sicher, können wir aber auch gleich klären. Da warst du relativ lang und hast einen kurzen Ausflug zu Designer Dog gemacht, warst dann kurzzeitig dann wieder mal bei Wired Minds und bist dann jetzt über 9 Jahre oder fast 10 Jahre bei 0711 Media gewesen oder beziehungsweise an Bord gewesen. Das wäre jetzt mal so meine Kurzvita. Habe ich alles richtig erfasst?
Ja, fast. Also Designer-Doc habe ich eine Zeit lang nebenher gemacht, weil eine gute Freundin von mir, die Linda, der gehört das ja in Stuttgart, und ich habe ihr geholfen bei den ganzen Digitalprofilen. Habe ich die Interviews gemacht und wir haben gesagt, wir fangen mal an, bis sie weiter ausbaut, und ja, wir sind es mehrere Jahre geworden und ja, viel Spaß.
Okay. Okay. Nee, es steht in deiner Vita auch ausführlich, ja, genau, drin, also insofern. Ja, genau. Was mir aufgefallen ist, du hast das Thema Lehre scheint dich sehr stark zu beschäftigen, und zwar also die an der Hochschule. Das ist so ein Thema, was du eigentlich oder was dich durch deine komplette Vita begleitet. Das ist ziemlich imponierend. Also mir imponiert das total. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du so aktiv bist, so als Dozent an der Hochschule jetzt?
Ja, ich denke halt, man möchte auch was zurückgeben aus der Wirtschaft, auch für die Jüngeren. Und das ist einfach so ein Part, wo ich denke, man kann sich halt nicht über Nachwuchs, Kräftemangel und Fähigkeiten oder so beschweren, wenn man nicht selber auch, sag ich mal, einen Teil dazu beiträgt, dass es besser wird, dass sie vielleicht auch einen Input kriegen von uns aus der Wirtschaft. Wie sieht's denn nach dem Studium aus? Und wie funktioniert nachher, sag ich mal, die Wirtschaft? Weil es ist ja oft so, dass man manchmal ein bisschen, ja, an der Wirtschaft vorbei unterrichtet wird. Und das war so ein Punkt. Und mir macht es halt einfach auch Spaß, auch mit den Jungen zu arbeiten, weil man kriegt ja auch nochmal einen ganz anderen Input, eine andere Sichtweise. Ja. Und ich denke so, man bereichert sich gegenseitig. Und das hat mir eigentlich jetzt ja immer sehr viel Spaß gemacht. Und deswegen mache ich das auch immer weiterhin oder betreue auch mal Bachelorarbeiten.
Ja. Und ja, auf deiner Webseite habe ich einen Überblick von den betreuten Bachelorarbeiten gesehen. Also wie gesagt, Hut ab, ich finde das mega. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch einen Input, wenn man sieht, ich habe mir so ein bisschen die Themen auch durchgeschaut. Das ist natürlich, das fixt mich selber an. Also ich finde das auch mega spannend. Und also mir sind zwei Dinge bei dir aufgefallen. Du bist ja digital oder Digital Hero, Digital Nerd oder Digital Profi, wie auch immer man das nennen mag. Das Thema Webanalyse, das ist so, das begleitet dich irgendwie. Also ich finde irgendwie in deiner Vita ist alles, was mit Analyse oder Analytik zu tun hat, sehr stark ausgeprägt. Woher kommt diese Liebe nach der Analytik? Wie kommt das zustande?
Das kam im Studium. Also im Studium kam es durch eine Wahlpflichtveranstaltung. Und da hatte ich das Thema Webanalyse schon. Und dann in der Diplomarbeit, durch den Professor Dr. Maas, der hat mich da auch sehr gepusht, gefördert, und dann kam ich halt so wirklich damals noch mit SPSS, also multivariate Analysemethoden. Kenn ich. Und es hat halt einfach irgendwie, es hat mir Spaß gemacht. Sagen wir es so, ich bin nicht gut im Schreiben und ich glaube, deswegen war Analyse für mich der einfachere Weg.
Okay. Also, okay. Aber ja. Du bist nicht in der Marktforschung gelandet. Das
Nein,
ist ja,
nee,
das, gar nicht. Dieses SPSS ist ja ein typisches Tool, das kenne ich noch aus dem Studium.
Ja.
Sehr, sehr spannend. Ja, also diese, ich glaube, die duale Hochschule in Heilbronn ist es gerade, wo du auch bist. Ist das richtig?
Ja, war also jetzt gerade Stuttgart mehr.
Ach so, in Stuttgart,
war
okay.
Ich immer in Heilbronn.
Okay.
Und ja, jetzt gerade Stuttgart, weil es einfach einfacher für mich ist.
Und was unterrichtest du da gerade? Oder was
also jetzt habe ich Moment? Jetzt habe ich gerade digitale Strategie. Habe ich eine Wahlpflichtveranstaltung gemacht. Die schreiben aber am Montag die Klausur dazu. Mhm. Ja. Und okay. Jetzt mal machen wir die Planung auch für die nächsten Monate. Also ich mache immer so Blog-Veranstaltungen, dass ich halt, weil ich finde es auch intensiver, dann mit den Studenten mal mehrere Tage zu verbringen und dann halt auch viel Fallbeispiele mit denen zu machen. Und das ist halt, ich versuche halt immer, dass sie die Themen verstehen. Ich habe immer gesagt, auswendig lernen, das kann jeder, aber das Verstehen ist, um das geht's einfach.
Und ja.
Auch Blickwinkel zu, ja.
Ich habe in meinem Podcast habe ich zwei Personen, Professor, Doktor und Doktoren, bisher bei mir auch begrüßen dürfen. Mhm. Und da ist immer so die Standardfrage, was hat sich bei den Studenten verändert? Also wie ist die Generation drauf? Was denkst du, wie hat sie sich verändert?
Es ist schwer zu sagen. Ja, es ist halt eine ganz andere. Also ich sage mal so, damals zu unserer Zeit, da war es ein ganz anderes Verhältnis auch. Also als ich noch studiert habe, waren die Professoren sehr hart. Die haben hart ausgesiebt und ja, du hattest nicht so den Support, sondern du musstest halt, hieß halt fertig, das ist die Klausur, Unterricht, fertig, schau, wie du es hinbekommst. Also so. Mhm. Ich finde, jetzt ist eine bessere Beziehung mit den Studenten, weil man halt alles fragen kann. Man hat mehr Kommunikationskanäle, wo man die hier. Also ich finde, es ist ein gemeinschaftlicheres Lernen geworden. Definitiv. Also ich glaube, dass es die Studenten, die Lust haben, auch mehr zu machen oder sich tiefer ins Thema einzuarbeiten, die haben jetzt einen näheren Draht, sag ich mal, zu Professoren oder Dozenten und haben da auch mehr Möglichkeiten.
Mhm. Okay.
Also ich finde so diese Distanz ist einfach weg zu früher.
Mhm.
Aber klar, ich meine, ja, man muss sagen, also was ich jetzt vielleicht denke, ist, dass diese Praxissemester fehlen oft. Klar, an der DHBW habe ich den Vorteil, dass die ein Unternehmen sind, aber so generell bei anderen Hochschulen. Ich fand halt zur Zeit, wo man noch auf Diplom studiert hatte und zwei Praxissemester machen musste, hat schon sehr viel gebracht. Also auch wenn wir jetzt mit alten Kommilitonen sprechen, so, also sagt jeder eigentlich, die haben echt viel gelernt in der Zeit und es hat echt sehr viel geholfen für auch später für den Berufseinstieg. Und das, finde ich, geht manchmal verloren. Man versucht halt, das Studium schnell zu absolvieren. Und dann kommen wir in die Wirtschaft und dann kommt eigentlich schon die Realität.
Mhm. Und okay.
So ein bisschen mein.
Ja, also es hat sich verändert zu unseren Studienzeiten. Ich glaube, ich bin ja ein paar Jahre noch vor dir gewesen. Ja. Wir haben noch uns über CD-ROMs gefreut, dass wir, sagen wir mal, Studieninhalte bekommen haben. Ansonsten alles kopiertes Papier. Mhm. Und ja, die Zeiten haben sich geändert, das ist so. Und ich finde es auf jeden Fall immer spannend, mal zu hören, wie die so drauf sind, die jungen Leute oder die jungen Studenten. Genau, kommen wir zu unserem Lieblingsthema. Mhm. Digitalisierung. Ich will heute viel von dir erfahren. Du bist du hast den schwarzen Gürtel in Digitalisierung. Mhm. Und deshalb möchte ich da viel mehr von dir hören. Wie sieht's aus in den deutschen Unternehmen? Du hast tiefe Einblicke, du hast den Deep Dive gemacht in die Unternehmen hinein. Was ist deine Einschätzung? Wie sieht's aus zum Thema Digitalisierung?
Ja, es ist, ich finde, ein bisschen die Zeit ist noch stehen geblieben. Ich sage manchmal auch zu meinen Studenten irgendwie gefühlt, als nach dem Studium zu heute hat sich nicht so viel verändert in den Unternehmen. Okay. Also diese digitale Transformation tun sich echt noch sehr viele schwer.
Okay.
Also jetzt nicht alle, das kann man jetzt nicht pauschalisieren, aber es ist schon noch allgemein ein Problem. Also ich meine, du weißt auch allein schon das Thema Webseite ist teilweise bis heute noch nicht verstanden, die Potenziale davon. Mhm. Und es sind viele Themen. Also ich glaube halt, vielleicht ist der Schmerz teilweise noch nicht so groß, dass man sich so intensiv mit dem Thema beschäftigt. Also das sehe ich oft. Und was ich auch oft spüre, ist einfach auch so, wenn es nicht von der Geschäftsführung gewollt oder verstanden worden ist, dann wird es einfach auch nicht so umgesetzt, wie es umgesetzt werden sollte, dass es auch wirklich Erfolg erzielt und dass man sich auch wirklich die Mitarbeiter auch in, sag ich mal, auch transformiert und sie weiterbildet oder Mitarbeiter aus den, also mit digital Background mit einstellt oder Teams aufbaut. Also das sehe ich schon noch so ein bisschen. Ich sehe halt viele Chancen, die nicht genutzt worden sind bis jetzt. Das ist einfach.
Aber du hast gerade gesagt, der Schmerz ist noch nicht da. Ja. Wie kann ich mir das vorstellen? Was wäre so ein Schmerzpunkt? Also was wäre dein Schmerzindikator?
Ja, wenn ein Wettbewerber digital mehr Gas gibt, mehr digital online vielleicht auch mehr Anfragen generiert, eine stärkere Marke wird, eine stärkere Arbeitgebermarke, sodass man wirklich auch spürbar, sag ich mal, am Umsatz, an das Mitarbeiter, gute Mitarbeiter gehen, wechseln zum Wettbewerb, wo man wirklich merkt, okay, warte mal, wir müssen dringend was ändern. Und das habe ich teilweise so das Gefühl, dass das halt noch zu gut läuft, so wie es läuft einfach. Es gibt klar die Unternehmen, da ist auch von der Geschäftsführung, die sagen, okay, wir müssen jetzt auch und dann funktioniert das auch. Also ich merke halt immer, wenn es von oben, wenn man den Rückhalt, sage ich mal, auch hat, wo man sagt, okay, wir führen jetzt verschiedene Systeme ein, wir entwickeln eine Strategie, das sind die Projekte, wir definieren auch Budgets dafür, dann funktioniert das dann auch. Aber ansonsten ist es halt, die drehen sich oft im Kreis. Also ob es jetzt, wenn wir nur mal die Webseite anschauen, wie oft werden Webseiten gemacht, die stehen 5 Jahre im Netz, die werden nicht aktualisiert und dann heißt, okay, machen wir wieder mal einen neuen, dann wird ein Budget definiert ohne Anforderung, sucht euch einen Dienstleister und dann sind sie wieder genau am gleichen Punkt wie davor. Und ich glaube, das sind so, also ist jetzt nur ein Beispiel davon.
Aber also Webseiten, ich finde, also Webseite ist ja, wenn, also jetzt aus meiner Erfahrung heraus, ein Teil einer, also von Digitalisierung kann man da jetzt also nicht ganzheitlich sprechen, sondern eine Webseite ist sicherlich ein wichtiger Faktor auf dem Weg in die Digitalisierung, das auch, sag ich mal, nach außen hinzutragen. Aber das sind ja noch viele andere Dinge, die eine Rolle spielen. Kannst du ein paar nennen?
Ja, also Thema CRM ist oft ein Thema, gerade wenn wir halt hinsichtlich gerade Digitalisierung, Vertrieb gehen, Lead-Generierung. Allein da schon ist, also wenn ein CRM mal vorhanden ist und es nicht, dann ist teilweise veraltet, die Daten drin, die sind eigentlich nicht weiter verwertbar, weil sie einfach wieder angereichert sind, teilweise veraltet. Also sind keine Workflows vorhanden. Es wird halt einfach nicht so genutzt, weil es halt einfach auch nicht gelebt wird. Also, oder vielleicht auch, man kann oder dann, denke ich, auch den Mitarbeitern nicht immer einen Vorwurf machen, dass sie es nicht richtig pflegen, sondern ich glaube, man hat ihnen einfach nicht die Vorteile gezeigt, die sie dadurch haben im Vertrieb. Und das ist halt oft auch ein Punkt. Oder auch PIM-Systeme, also du weißt auch, Produktdaten, es ist teilweise, die sind noch in Excel da. Es fehlen Produktfotos, Beschreibungen. Es sind viele Punkte, die einfach noch nicht sauber da sind. Und wir reden halt, PIM-Systeme gibt es halt auch schon seit Jahrzehnten. Also sind ja alles, oder CRM-Systeme, das ist ja jetzt wirklich nichts Neues mehr was jetzt auf dem Markt da ist. Aber es fehlt halt schon viel an überhaupt an der Datenbasis auch komplett im Unternehmen.
Na, bin ich bei dir. Also ich denke, also grundsätzlich ist es ein GF-Thema. Also wenn die Geschäftsleitung diesen Prozess, verneint oder sagt, das gibt es bei uns jetzt nicht oder wir brauchen das im Moment nicht, dann das sind die, also die Geschäftsleitung muss ein Digitalisierungstreiber eigentlich sein, ja. Also was ich aus der Praxis erlebe, ist, dass vielfach IT-Leiter oder die in der EDV sitzen mit Digitalisierungsaufgaben überfrachtet werden oder, ohne jetzt jemanden angreifen zu wollen, aber dass plötzlich EDV-Leiter zu Digitalisierungskapitänen werden und die dann quasi diesen heiligen Gral der EDV und der IT unter sich haben. Und ich finde, Digitalisierung ist mehr als EDV und IT, oder?
Ja. Und ich sehe es sogar eher so, ist eigentlich auch ja, ich sehe sogar in der Personalabteilung sogar wichtig, dass man die Mitarbeiter sind entscheidend, weil die Systeme am Ende, ja, sag ich mal, man macht eine Auswahl, macht die Anforderungen, aber wenn ich die Mitarbeiter nicht mitnehme und entwickle, mit auf die Reise, dann scheitert das einfach, das ganze Thema. Oder wenn ich meine, oft wird ja auch den falschen Mitarbeitern Projekte gegeben, die halt nicht den Background haben. Und klar kann das Projekt dann nicht funktionieren. Also wenn ich jetzt ein PIM-System einführen soll und ich, sag ich mal, digital und in dem Bereich nicht affin bin, dann spreche ich mit den Dienstleistern oder mit den Anbietern und das Ganze wird halt scheitern. Und das habe ich oft auch bei Unternehmen erlebt, dass die halt 2, 3 PIM-Systeme in 6, 7 Jahren eingeführt haben oder halt CRM-Systeme wechseln und alles. Und da sehe ich halt auch so ein Thema, dass man halt wirklich, man kann ja auch bestehende Mitarbeiter weiterbilden oder sagen, okay, ihr kriegt eine Beratung, eine externe Beratung mit dazu für den Selektionsprozess, für den Einführungsprozess. Also die Möglichkeiten sind ja da. Und ich glaube auch, dass es auch für Mitarbeiter spannend ist. Also, absolut. Weil man muss ihnen die Angst nehmen. Also, es ist schon noch so eine Angst da, dass man denkt, okay, oh, jetzt wird digitalisiert, dann braucht man mich nicht mehr. Es ist,
das ist manchmal, da kommen wir nachher noch dazu. Ja. Ich glaube, das ist ein spannendes Thema, ob wir noch die Leute brauchen oder nicht. Mhm. Ich finde einen interessanten Aspekt und ich schätze dich als unabhängigen Berater ein. Was mir sehr stark auffällt und auch viel über den Weg läuft, sind eher abhängige Berater. Das heißt, die versuchen, Digitalisierung in die Unternehmen hineinzubringen, aber produktspezifisch.
Genau.
Du weißt, worauf ich hinaus will. Also, dass man sagt, naja, ich verkaufe eine Software und versuche dann quasi über die Digitalisierung, über diesen Zug mit aufzuspringen, wo ich ein bisschen Probleme damit habe.
Ja, ich auch. Ich sag mal, am Anfang muss man ja wirklich über die Anforderungen kommen.
Ja.
Und erstmal die sauber definieren, konzeptionell. Und dann kann man eine Auswahl machen. Weil, ich meine, am Ende des Tages, ich meine, die meisten, 80-90% des Umfangs können die meisten Systeme sowieso. Und, und es wird halt manchmal auch, finde ich, also ich habe es jetzt einmal erlebt, jetzt in einem Fall, da wurde ein großes CRM-System, was jeder kennt, eingeführt. Okay. Total oversized. Das, was sie gebraucht haben, die Erweiterung war nicht drin, das wäre nachher das hat gar nicht mehr zum Unternehmen gepasst. Die wären in einem Pricing gelegen und in einem Verwaltungsaufwand waren sie einfach zu klein. Das wäre vielleicht ab 1.000 Mitarbeiter aufwärts, aber nicht für 200 Mitarbeiter. Okay. Und es wurde halt auch genau von solchen Beratern empfohlen. Ja,
ja, also da gibt es die nette Story. Wie gesagt, ich will nicht verklagt werden, aber die Firma Haribo ist schier pleite gegangen an der SAP-Einführung.
Genau.
Also das konnte man der Presse entnehmen. Das finde ich schon sehr verheerend und das gibt mir auch zu denken. Ja, also ich glaube, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist es so ein bisschen eine kopflose Geschichte. Man geht, sage ich mal, sehr softwarebasierend in so eine Ecke rein, versucht quasi dir seine Prozesse an eine Software anzupassen, statt umgekehrt. Also eher die Prozesse erstmal herauszufinden und dann zu schauen, welche Software matcht denn oder welche Abläufe passen denn zu uns. Ja, so, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das eigentlich der richtige Weg.
Ja, also von der Seite, also anders sehe ich es halt auch schwierig, weißt du, dann ist halt wirklich Software verkaufen, ne? So, und dann mal schauen, wie man es hinbiegen oder wie man die Prozesse verändern. Und ich meine, die Organisationen haben ja oft gar keine schlechten, also Prozesse. Ja. Also die machen das schon Jahrzehnte. Man muss nur schauen, wie können wir es halt optimieren und nicht erschweren. So, weil, also ich hatte ja auch teilweise manchmal mit Kunden und so, die haben gemeint, hey, wir sind am halben Tag SAP pflegen. Weil die halt alles eintragen müssen und da und das. Ja. Und die sind auch demotiviert teilweise dadurch, weil sie sagen, hey, das ist einfach, ich fülle Formulare aus, so gefühlt, aber ich komme nicht weiter. Und und das ist halt auch so eine Gefahr. Und damit schafft man halt jetzt auch keine Transformation mit den Mitarbeitern oder eine Weiterentwicklung oder Optimierung. Mhm.
Ich bin überall auf so verschiedenen Plattformen unterwegs. Also sei es BDI oder VDMA und überall. Und das ist Thema Digitalisierung ganz, ganz groß. Und das weckt in mir immer den Eindruck, dass die Unternehmen, die sind schon auf Fahrt, die sind schon unterwegs, die gehen schon ihren Weg. Ist das so? Also ist das wirklich so? Sind die so komplett durchgeplant oder reden wir hier von diesen eher konzernartigen Unternehmen oder wo fängt das an? Also Mittelstand, Kleinunternehmen?
Ich eher Geschäftsführer abhängig, muss ich sagen. Aber ich finde schon, dass halt viele schon hinten dran sind. Klar, die führen jetzt ein neues ERP-System ein, solche Sachen. Aber das sind auch schon wieder Themen, die sind auch schon Jahrzehnte da. Mhm. Wenn man datet jetzt halt mal ein altes System ab oder wechselt auf ein neues. Ja. Aber den Rest sehe ich auch noch nicht. Also ich glaube nicht, da ist so viel Potenzial noch da und dass das einfach nicht ausgeschöpft wird. Mhm. Und ich meine, auch Große haben Schwierigkeiten in ihren Prozessen, ob man es jetzt von Service und Support nimmt oder sonstige Themen. Also wenn man mit dem einen oder anderen mal zu tun hat. Man merkt eigentlich, alle haben irgendwo gewisse Themen in der Digitalisierung und oft spürt es halt auch der Kunde am Ende.
Aber wie sind deine Erfahrungen? Also wenn du jetzt irgendwo bist und dann, also so geht's mir. Ich fange mal mit meiner Praxis an, ich gehe rein und man suggeriert mir, es ist eigentlich alles in Ordnung, das ist eigentlich alles super und es läuft und so weiter. Und wenn man dann so tiefer gräbt oder mal einen Workshop macht mit den Leuten, dann merkt man, dass man dann irgendwo doch nicht so happy ist mit den Abläufen, dass es dann immer Probleme gibt. Woher kommt das, dass man nicht offen gegenüber solchen Problemen ist? Also das wundert mich immer.
Ja, ich glaube, dass man, also ich fand manchmal auch so jetzt in Gesprächen oder in Workshops oder so, dass die Abteilungen oft auch nicht miteinander zusammensitzen. Ja. Und diese Probleme, die sitzen dann in einem Workshop oder wenn irgendwas passiert gerade, dann sitzen die mal zusammen und tauschen sich aus und erklären wirklich ihre Probleme. Ob es jetzt Marketing mit Vertrieb oder Service und Support, Produktmanagement. Und dann kommen die Themen erstmal auf. Aber ich glaube, jeder gräbt so in seinem Nest rum und das wird halt, ja, das so dieses Gemeinschaftliche zu sagen, das ist eine gemeinschaftliche Reise des ganzen Unternehmens. Weil jeder zieht ja auch seinen Vorteil durch eine Digitalisierung im Unternehmen. Oder kann sie
ziehen. Bin ich bei dir, aber ich meine, wir wissen ja auch, dass manchmal Abteilungen nicht unbedingt miteinander können. Das ist dann, da ist ja meistens auch, sagen wir, der Psychologe oder der Moderator gefragt. Ja. Wir beide sind ja keine Psychologen, eher Hobbypsychologen, würde ich mal sagen, in dem Segment unterwegs. Also manchmal gibt es halt gewisse Probleme innerhalb der Abteilungen und da wird eher so, sag ich mal, so auf sich fokussiert und nicht aufs gesamte Unternehmen. Und das erschwert natürlich den gesamten Prozess. Das gilt ja auch nicht nur für die Digitalisierung, es sind ja auch andere Themen, unternehmensstrategisch in der Ausprägung. Wie gehst du vor in deinen Workshops? Was ist das Erste, was du sagst, wenn du reinkommst?
Hallo? Ich sag Hallo. Ich hatte jetzt auch gerade in den letzten 2 Monaten hatte ich 2 Workshops. Nein, ich möchte das Unternehmen kennenlernen. Also ich möchte ein Teil des Unternehmens werden. Also weil ich muss das Unternehmen verstehen, ich muss die Prozesse verstehen und ich muss einfach auch mit den Abteilungen sprechen. Und wenn ich die alle kenne, nur dann kann ich ja wirklich auch sagen, okay, jetzt fangen wir an mit dem Workshop, jetzt entwickeln wir eine digitale Strategie. Jetzt schauen wir uns die Prozesse an. Aber ich muss ja wirklich alle Stakeholder auch kennenlernen. Ich muss wissen, wie die Produktion funktioniert. Was sind vielleicht auch die Probleme in der Logistik? Und solche Themen, je mehr ich ja weiß und je mehr ich das Produkt kennenlerne und den Wettbewerb, je mehr kann ich ja auch wirklich sinnvoll beraten und dann und sagen, okay, das macht jetzt noch gar keinen Sinn. Wir müssen erstmal eine Basis aufbauen. Mhm. Und es dann halt auch einen Phasenplan zu machen, weil oft denken ja viele, okay, jetzt digitalisieren wir, es geht ganz schnell. Aber es geht halt auch nicht schnell. Auch das ist ein Prozess, wo man Menschen mitnehmen muss und alles und auch die richtigen Menschen implementieren halt, die halt dann wirklich auch die Verantwortung für die Teilprojekte haben. Und ich finde halt, das ist das Wichtigste, dass man halt auch wirklich zuhört dem Kunde und sieht, okay, was sind die Themen? Wie entwickelt sich gerade der Markt? Was sind so auch die häufigsten Probleme, die wir gerade zurzeit haben? Und daraus zieht man ja dann alles.
Ja, aber was ist deine Methodik? Ich muss nochmal da ein bisschen tiefer bohren. Wie gehst du da ran? Also welche Methodik wendest du an?
Ja, also ich versuche erstmal das Komplette, also ich male mir das auch immer auf, also ich versuche das ganze Unternehmen aufzuskizzieren für mich. Also wenn ich mit denen das entwickle, sage, okay, wie sieht der Markt aus? Welche Produkte haben wir? Wer sind die Kunden aktuell? Über wen gibt es Vertriebspartner? Ich muss ja komplette die Strukturen kennen und dann sagen und das einschätzen. Und dann weiß ich ja, wo sind die Stränge, wo man vielleicht zu langsam ist, wo es Probleme häufig gibt oder Regionen, Produkte oder Produktsegmente, die nicht mehr so funktionieren wie davor, wenn wir einen stärkeren Wettbewerb haben. Mhm. Was macht aus deren Sicht der Wettbewerb besser? Oder sind wir nur eine Kopie vom Wettbewerb? Also das will ich auch mal herauskristallisieren, weil oft ist es so, man macht ja das, was der andere auch macht, weil man denkt, oh Gott, sonst verpasst man was. Mhm. Aber diese eigenen Ideen zu entwickeln und die eigene, sag ich mal, Vision, wohin das Unternehmen gehen soll, die geht manchmal verloren, wenn man zu sehr rechts und links schaut. Mhm. Und dann halt wirklich zu sagen, okay, was sind unsere Potenziale, was sind unsere schwersten Themen auch, also zu priorisieren auch, sag ich mal, von der Geschäftsführung, was sind unsere wichtigsten Themen? Ist wirklich, wir haben gerade Fachkräftemangel, ist es vielleicht gerade auch das Thema, okay, uns fehlen wirklich Anfragen, sind es Themen, wir müssen in neue Märkte, einfach zu sehen, wie wir auch in der Digitalisierung priorisieren, was uns, dass wir halt wirklich schon die ersten, sag ich mal, Erfolgserlebnisse haben und dann zu sagen, okay, was sind die ersten Bausteine auch? Weil ich habe oft jetzt erlebt, auch in den Jahren, dann wurde halt wirklich auch Themen jetzt wie zum Beispiel E-Commerce oder Website-Relaunch, Internationalisierung, das wurde immer über Jahre hinausgeschoben, weil es hieß, wir brauchen ein neues ERP. Und da sind wir jetzt mal Jahre beschäftigt. Aber ich verliere ja in der Zeit so viele Jahre in anderen Themen. Das ist oft den Unternehmen gar nicht bewusst. Man kann es ja auch parallel machen. Das eine hat im ersten Step noch nichts mit dem anderen zu tun.
Okay.
Und das sind einfach auch Themen, wo ich versuche halt auch den, ja, sag ich mal, den Geschäftsführern oder den Führungsmitarbeitern zu erklären, dass wir halt ja auch parallel Themen fahren müssen. Weil ich sag mal, wenn das Thema ERP abgeschlossen ist und wenn die dann halt mit seinem Thema E-Commerce beginnen, ich habe ja auch nicht innerhalb von 6 Monaten einen Shop da. Weil ich muss ja auch intern die Prozesse anpassen. Es ist ja nicht nur die Shop-Entwicklung.
Bohr nochmal nach, also ja. Ich frage nochmal nach, ja. Das Thema, also ich mache zum Beispiel Customer Journey, einen Workshop über Customer Journey, dass wir uns einfach nochmal anschauen, wie der Verlauf ist, wie läuft das ab und so weiter. Das ist ein Teil der Methodik, oder ich mache Cinex Y zum Beispiel als Ansatz, aber das ist mehr so eine Identitätsgeschichte oder eine Branding-Geschichte, die jetzt im ersten Schritt nichts mit Digitalisierung zu tun hat. Du unterrichtest ja Digitalstrategie. Das heißt, ich meine, wie genau läuft das ab? Erklär mir mal, was bedeutet das?
Ja, was ich halt mit denen mache, ist auch erstmal immer am Anfang, ich mache erstmal so einen Ist-Zustand. Wo stehen wir denn jetzt? Was wissen wir denn aktuell über uns? Also aus dem digitalen Kontext, wo stehen wir denn? Wo steht der Wettbewerb? Was haben wir intern an Daten? Mal auswerten, was überhaupt vorhanden ist, dass wir sehen, okay. Und wenn ich das habe, dann sage ich, okay, wenn wir eine Strategie entwickeln, wollen wir ja mehr Wissen generieren. Weil oft ist ja so eine Blackbox oder wir haben ja verschiedene Daten, die wir nicht miteinander verbinden können und wissen eigentlich nur so Bauchgefühl. Also oft ist ja Bauchgefühl und was von einem Unternehmen kommt, ja, das müsste eigentlich gut besucht sein, ah ja, da müssten ja Anfragen kommen, aber genau wissen wir es ja nicht. Mhm. Und Teil dessen ist einfach zu sagen, okay, wo stehen wir jetzt? Wie kriegen wir überhaupt die Daten, um aussagekräftig zu werden? Was müssen wir aufbauen? Weil wir brauchen ja Echtzeitdaten oder Daten, wo wir sagen können, okay, wo gibt's Probleme? Wo können wir was optimieren? Okay. Um überhaupt mal eine Strategie zu entwickeln. Weil alles andere wären ja jetzt Annahmen, ist auch okay, man kann ja auch gewisse Themen annehmen und in eine Richtung gehen, aber einfacher ist ja wirklich, wenn man sagt, okay, wir haben ja, also die Unternehmen sammeln ja oft auch Daten, nur in unterschiedlichen Töpfen und verbinden die einfach nicht miteinander. Und das ist einfach so das Thema, wo ich versuche, die hinzubringen.
Also im Prinzip machst du einen Kassensturz, also du sagst, wo stehen wir jetzt gerade, ja, um vielleicht, sagen wir mal, also im Ist- und Soll-Zustand, dann gehen wir weiter in so eine SWOT-Analyse zum Beispiel, dass ich sage, okay, welche Möglichkeiten haben wir, wo liegen die Gefahren oder so. Du hangelst dich quasi da entsprechend entlang. Das ist ja eine legitime Vorgehensweise, um, sag ich mal, wenn du ein Teil des Unternehmens werden willst, musst du ja da in homöopathischen Schritten quasi da vorgehen.
Ja.
Das verstehe ich. Das andere ist ja dann auch sehr, weil das ja sehr Detailarbeit wird. Also Daten ist ja ein Thema für sich. Da könnten wir 10 Stunden sprechen jetzt.
Genau, das ist.
Aber es ist ja ein wichtiger Punkt letztendlich. Wie werden Daten verarbeitet? Wo kommen die her? Was passiert mit diesen Daten? Big Data ist ja dein Thema, ne? Das gehört ja auch mit zu deinem Aufgabenfeld. Also es ist sehr, sehr spannend. Aber du guckst halt ganzheitlich drauf. Ja? Also du musst ja den kompletten Blick aufs Unternehmen drauf haben.
Genau.
Wo sind denn die meisten Unternehmensanfragen? Also was ist das? Welche Branche ist gerade bei dir am Start?
Also gerade bin ich also Fokus ist Architekturbranche. Also da habe ich jetzt gerade für ein großes Architekturbüro, die haben 4 Standorte. Genau, da ist jetzt auch so, da habe ich eigentlich komplett, also von der Beratung mit einer, ich sag mal, Anfangsstrategie, die wir gefahren haben, dann sind wir jetzt gerade in dem Bereich, also wir sind aus der Ist-Situation der Daten, die wir erfasst, also die da sind, gehen wir jetzt weiter. Da habe ich auch klar Mitarbeiter mit implementiert bei denen. Also die haben jemand eingestellt dafür, den ich jetzt gerade einlerne komplett. Und dass wir eine ganzheitliche Datenerfassung haben von allen Prozessen. Und natürlich auch nochmal den kompletten Wettbewerbsscreen. Also klar, man muss auch so sehen, kann man vielleicht sagen, auch die Architektur ist weit hinten, die Architekten, was so Digitalisierung angeht. Teils, also klar, von dem System, die sie nutzen, ist ein Thema. Aber wenn man jetzt mal wirklich so in Gedanke, Marketing, Sales. Marketing ist fast das Gleiche. Alle stellen eigentlich so ihre Projekte vor. Das ist halt so, also jeder macht eigentlich das Gleiche. So, in der Sicht. Und das ist halt so ein bisschen auch ein Thema gewesen, aber zu den relevanten Themen oder so sind sie halt nicht da. Jeder stellt halt sein Projekt, seine Preise vor und sein Architekturbüro. Und das war's. Und das ist eigentlich so der Stand. Und da sind wir jetzt gerade dran, das, also beziehungsweise schon alles so implementiert, wo wir komplett alle Tracking-Systeme drin haben, dass wir auch Traffic-Analysen fahren können, dass wir sagen können, okay, wer ist denn wirklich auf der Webseite? Also wie viel Prozent sind potenzielle Neukunden? Telefon-Tracking implementieren, zu wissen, okay, wie viel kommen denn über Anrufe, wirklich Leads rein? Also wirklich in diese Themen mit reingehen. Und dann natürlich auch, klar, das Thema CRM-Einführung ist jetzt auch dran. Da sind wir auch gerade dran, dass wir wirklich mal sagen, okay, wie viele Leads kriegen wir über welchen Kanal? Also ja, all diese Themen bauen wir gerade auf, um wirklich diese Insights zu bekommen. Weil es so nach unserem Screening machen, fast kein Architekturbüro macht diese Themen jetzt gerade. Ja.
Wundert mich nicht. Ich kenne einige Architekturbüros, die sehr, sag ich mal, das ist ein eigenes Klientel, ohne da jetzt in die Detail gehen zu wollen. Ja. Aber wenn man sich die Webseiten von denen angeguckt haben, die waren alle nach gleichem Schema, gleiches Muster. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Mut wünschen. Deshalb, wenn die das mit dir durchziehen, finde ich mega, weil das ist eine Chance für die und die haben es erkannt, was alles mit digitalen Prozessen möglich ist. Und das finde ich eine schöne Aufgabe, definitiv.
Ja.
Also das finde ich super.
Ja, und ich finde es jetzt auch schön, weil ich meine, mir macht es auch recht viel Spaß, weil das halt wirklich so funktioniert, dass das Verständnis da ist, dass sie sagen, wir brauchen einen eigenen Mitarbeiter, der diese Themen, der sich um diese Themen kümmert, der nicht im Projektgeschäft mit drin ist oder wirklich im, sag ich mal, Architekturbüro-Alltag so in den ganzen Themen mit drin ist. Klar, ist ein Mitarbeiter, definitiv, aber der sich wirklich um diese Themen eigenständig kümmert, die dann vorantreibt, dann mit Agenturen arbeitet und all diese Themen nach vorne treibt und auch das nach intern spielt. Also wirklich zeigt, guck mal, so ist unsere Wahrnehmung, weil dass auch die Mitarbeiter ein Gefühl dafür bekommen, guck mal, so werden wir wahrgenommen. Da steht der Wettbewerb, da stehen wir, so haben wir uns verändert und kriegen vielleicht auch jetzt ganz andere Bewerbungen, ganz andere Anfragen, weil sich einfach digital mehr verändert hat. Unsere Sichtbarkeit, Wahrnehmung der Marke ist nochmal eine ganz andere.
Ich finde es super und herzliche Grüße an den Chef oder an die Chefs von diesem Architekturbüro. dass sie einen Mitarbeiter abstellen. Das ist ein Invest und ich bin überzeugt, es lohnt sich und es kommt zur richtigen Zeit, weil wir wissen ja, die Zyklen der Wirtschaft laufen in Architekturbüros anders. Also wir wissen ja, wenn die Wirtschaft eher etwas nach unten geht, sind die immer noch relativ nach weit oben. Und wenn die Wirtschaft wieder steigt, geht es bei denen wieder runter. Also so ein bisschen antizyklisch, möchte ich es mal nennen. Deshalb haben die richtige Entscheidung getroffen. Und so oder so mit dir zu arbeiten, ist die richtige Entscheidung. Also insofern haben die eigentlich alles richtig gemacht.
Ja, ich bin jetzt auch mal gespannt, wie sich so entwickelt, weil so bis jetzt, muss ich sagen, es ist für alle spannend. Ich muss auch sagen, es war eine positive Akzeptanz auch von allen Mitarbeitern. Ja. Also auf das Ganze und jetzt so, wir sind jetzt auch Step by Step halt mit den Systemen einführen, Prozesse und also jetzt, ich denke mal so bis im halben Jahr haben wir da auch, sag ich mal, vielleicht genau die Insights, die allgemein eigentlich auch nicht da sind, weil du hast halt so ein bisschen die Bundeskammer da für Architekten, wie sie heißt und so, da gibt's halt die Statistiken und so, aber so richtiges Know-how, wo du, oder Daten, wo du was anfangen kannst und ableiten oder was, das fehlt halt in der Branche komplett. Das
ja, die hatten es aber auch nie nötig, Tim. Ja, also insofern, die waren immer also immer ein bisschen oben drüber und das nicht ohne Respekt vor den Architekten. Ich schätze die sehr, aber das ist jetzt ein anderer Markt geworden. Und also insofern, wie gesagt, finde ich das super. Ja. Aber da nochmal eine direkte Frage. Ja. Du warst Kopf von 90 Leuten, so roundabout, bis vor kurzem. Ja. Das Tätigkeitsfeld ist ja eigentlich identisch, wenn ich mal so sagen muss, minus Buchhaltung, minus Personal und so weiter. Ja. Die Beratungsleistung an sich, unterscheidet die sich jetzt gerade momentan? Arbeitest du jetzt anders, wie wenn du weißt, du hast jetzt 90 Leute hinter dir? Erzähl.
Ja, also es ist auch so, ich muss auch sagen, es ist rein nur noch Beratung, was ich mache halt. Klar, ich mache mal so ein Grobkonzept, also die Umsetzung der Themen immer mit drin. Und es ist auch schon mehr so, auch es geht schon ein bisschen mehr so in auch Unternehmensberatung, wo man wirklich auch, wo ich die Themen auch mehr erfasse und auch mehr mit drin bin. Und halt klar auch das Thema, dass ich sage halt, okay, ich implementiere halt dann auch Personal, suche die richtigen Menschen dafür, die dann halt wirklich Themen mit übernehmen, weil ich das halt als ganzen Prozess sehe. Und ich habe auch gesagt, ich möchte auch kein Agenturbusiness so mehr machen. Also das ist einfach, die Projekte, dass halt dann wirklich auch Dienstleister nachher da sind. Ich helfe gern so im Anforderungsmanagement und das. Mhm. Aber ich möchte halt nur diese reine Beratung machen, begleiten mit Workshops und halt auch wirklich die Menschen mitholen, weil ich halt, das ist halt sowas, klar, ich meine davor ist natürlich anders mit so vielen Mitarbeitern, man hat ja ganz andere Themen. Also man ist mehr auch ich war auch mehr im New Business mit drin und oder fast nur. Und klar, das sind jetzt habe ich halt viel mehr Zeit, mich mit den Themen auseinanderzusetzen. Also es ist halt einfach ganz nicht vergleichbar.
Es ist ein anderes Arbeiten. Also wenn ich das jetzt raushöre, bist du ich sag mal ein Stück weit freier, ohne jetzt da den alten Kollegen oder den ehemaligen Kollegen nahe treten zu wollen. Ja. Ich denke, es hat Vor- und Nachteile. Es ist auch immer schön, wenn man ein Backoffice hat. Es ist schön, wenn man auch Leute begleitet. Aber ich glaube, ein Stück Unabhängigkeit ist nie verkehrt. Und mich hat nur einfach interessiert, wie geht man dann plötzlich auch anders ran, wenn man weiß, weil wir haben jetzt gerade über die Software-Leute gesprochen, die Beratungsleistung anbieten, natürlich um ihre Produkte zu platzieren.
Genau.
Und ich habe das Gefühl, jetzt bei uns in der Branche, das kritisiere ich auch, auch obwohl ich eigene Leute habe, dass vielfach das verkauft wird, weil man irgendwie seine Ressourcen an den Mann bringen will und nicht das, was der Kunde eigentlich braucht. Und das finde ich, das hat Überhand genommen. Also das ist so, 90 Leute wollen ernährt werden und so viele Leute habe ich nicht. Ich, also das ist eher bei dir. Nicht, dass wir hier irgendwelche Missverständnisse entstehen lassen. Aber ich finde es wichtig, dass man einfach sagt, okay, was braucht der Kunde wirklich? Also was ist das? Was ist es? Und dann auch fair zu sein, zu sagen, das können wir nicht machen oder da brauchen wir irgendjemand anders noch dazu oder im Netzwerk noch jemand dazu zu holen, ist viel ehrlicher als den Versuch, irgendwie den Kunden irgendwas aufs Auge zu drücken. Und das finde ich nicht gut. Das ist auch nicht unsere Politik.
Nee, also ich habe auch immer, ich meine, ich habe ja aus New Business gemacht und ich habe auch zu Kunden gesagt, auch was, wenn die was, wo ich was nicht als sinnvoll gesehen habe, habe ich gesagt, das machen wir nicht. Weil ich einfach wusste, das funktioniert, also es macht keinen Sinn. Weißt, es gibt einfach manchmal Projekte oder Ideen, wo du weißt, es macht keinen Sinn oder die sind noch nicht so weit. Und das war mir eigentlich immer wichtig, also zu sagen, das macht man nicht. Also jetzt macht es keinen Sinn für mich und ob ich das jetzt verkaufe oder nicht, dann war es halt so, dann hat man es halt nicht verkauft. Was? Ja. Weil ich, deine Kundenbeziehung lebt ja auch von Vertrauen und Partnerschaftlichkeit.
Genau.
Und ich hatte einmal auch, hat einer zu mir gesagt, ja, ich möchte mit Ihnen arbeiten, weil Sie waren der Einzige, der mir von der App abgeraten hat. Weil ich zu dem gleich gesagt habe, die App macht keinen Sinn.
Ja.
Es wäre ein schönes Projekt gewesen. Klar, das wäre auch spannend von der Entwicklung. Also, aber es hat in dem Fall keinen Sinn gemacht und die hatten nie die Umsätze erzielt in dem Segment, wo die waren, wo ich zu ihm gesagt habe, eine gute mobile Webseite mit Job reicht, weil so viele Bestellungen werden nicht kommen. Und dann hat er es auch verstanden und hat gemeint, okay, das wäre jetzt eher so mein Ding, wo ich jetzt einfach mal Geld ausgegeben hätte. Ich so, ja, und dann kam die gute Kundenbeziehung zusammen und gearbeitet.
Ja, aber das ist der Weg. Und da stehe ich auch voll dahinter. Das ist genau das, was wir machen sollen und sollten auch viel, viel mehr machen. Ich hatte auch das Thema mal ich weiß nicht, ob ich dir erzählt habe, mit dem Angebotsthema, dass man dann Angebote dann so low budget anbietet und an der Realität vorbei und später wird dann nachkalkuliert und nochmal nachkalkuliert und das finde ich gegenüber Kunden auch nicht in Ordnung. Also das macht man eigentlich auch nicht. Aber man will halt den Wettbewerb rauskicken. Aber ich schweife jetzt ab. Also insofern hat das jetzt nichts mit Digitalisierung zu tun. Aber ich finde es auch wichtig, wenn man einen Kunden wirklich gut berät. Und gerade in dem Feld Digitalisierung, dass viel, viel Beratungsbedarf hat auch, ja. Also es sind so viele Facetten, es ist ein Riesenkosmos, eine Riesenspielwiese eigentlich, ja. Und da ist es eigentlich die Kunst, korrigier mich, wirklich alle abzuholen und allen irgendwo einen Platz auch zuzuordnen und den, sage ich mal, die nicht nur zu Zuschauer zu machen, sondern auch wirklich dass die auch mitmachen, also Mitmachende quasi, ja. Das halte ich für sehr, sehr wichtig.
Absolut. Nee, das ist auch, sehe ich auch so als essentiell, dass man, und es ist auch, ich glaube, das ist eine spannende Reise, weißt du, für die Unternehmen auch, weil das ist einfach, und ich glaube auch, dass das Thema Beratung, gerade jetzt auch im Mittelstand, extrem wichtig ist, weil die brauchen Hilfe in dem Bereich noch, weil teilweise haben sie einfach auch nicht die Fachkräfte, die in den Themen sind. Mhm. Und damit funktioniert es einfach auch.
Aber es ist ein gutes Stichwort mit den Fachkräften, weil wir haben ein Thema haben wir nicht angesprochen und das ist das, was so das Highlight-Thema, das, was uns jeden Tag per Newsletter, per, keine Ahnung, überall über Instagram, wir werden bombardiert mit dem Thema KI. Ich hatte dir das auch mal gesagt, ne? Ich fand es interessant, dass es bei dir auf der Webseite eigentlich nicht so die Rolle spielt. Also es steht nicht drin, ich bin jetzt der KI-Experte oder ich kenne mich da super aus. Mittlerweile haben wir, ich glaube, KI-Experten wie Dönerbuden im Moment. Also es ist ein Wahnsinn, was sich da gerade tut. Und wie siehst du das? Also wie ist dein Verhältnis zu KI?
Ja, also ich denke mir, man muss einen anderen Blick drauf haben. Also jetzt aus Unternehmenssicht, von wo macht KI Sinn, auch wirklich einzusetzen? Ja. Das sehe ich als, ich glaube halt, wir hatten ja immer wieder so Phasen, wo irgendwas hip war und dann haben alle irgendwelche Tools gekauft, Applikationen, mal drum gespielt, dann hat man es liegen lassen, hat Lizenzgebühren bezahlt. So, aber also wirklich auch mal zu sagen, okay, Mama, was würde bei uns Sinn machen? Was gibt es überhaupt an KI, was uns helfen könnte in dem Prozess? Ja. Wirklich ein ganz anderes Vorgehen. Und auch, ich sage auch so, ich bin jetzt keiner, der so immer mit Datenschutz oder so, aber wirklich auch mal zu überlegen, kann ich also, und was wird denn da eingetippt? Welche Daten, wo landen sie? Also wir wissen ja, dass viele Systeme das nicht preisgeben, dass man nicht weiß, was mit den Anfragen oder mit den PowerPoints und Word-Dokumenten, die hochgeladen sind, was mit denen passiert, wie die KI damit umgeht, was sie daraus lernt. Es sind ja noch viele Fragestellungen da, die noch nicht geklärt sind. Also wo ich auch manchmal sage, da muss man vielleicht auch aufpassen, weil klar, ich kriege ja auch manchmal mit, wie viele Mitarbeiter oder so einfach mal so ChatGPT für alles benutzen und hocken im Unternehmen. Und ich meine, die geben ja schon Informationen preis, die sie eigentlich vielleicht nicht preisgeben sollten. Ja.
Ja. Erinnert mich so ein bisschen an die Zugfahrt. Mhm. Also ich bin ja bekennender Erste-Klasse-Fahrer, ich gebe es zu. Und ich habe noch nie so viele Informationen über Unternehmen sammeln können wie in der ersten Klasse. Mhm. Also das sind, glaube ich, aber auch die Leute, die die penibelst die Datenschutzverordnung auf der Webseite prüfen und auch einhalten und möglichst die Cookie-Abfrage und so. Ja. Aber in den Zügen Deutschlands wird ausgepackt. Also da kriegst du alles mit. Telefonate, Budgetverhandlungen, Gehaltsverhandlungen. Und ich bin so bei dir, was ChatGPT angeht, da wird alles gemacht damit. Und die Frage ist, und die Frage stelle ich dir jetzt, wie geht's da weiter? Also welche Entwicklung werden wir da haben und wer wird davon betroffen sein?
Boah, das ist sowas, wo ich echt schwer einschätzen kann. Es ist einfach, weil ich kann die, weißt du, es ist wie mit den Unternehmen, ich weiß halt nicht, inwieweit sie KI einsetzen werden, was? Weil es ist halt, es ist wieder ein neues System, was eingeführt wird, wo ich halt sehe, was? Und das ist jetzt, ob es jetzt, wenn wir jetzt mit anderen Systemen sprechen, CRM oder Marketing Automation Tools, das hat ja auch Jahre gebraucht, bis man überlegt hat und ob man es gemacht hat. Ich glaube, entscheidend wird da halt, wie schnell die Wettbewerber KI einsetzen und wie sie es einsetzen.
Genau.
Und das wird eher das Entscheidende sein. Mhm. Weil, aber ich finde, ich muss sagen, ich habe so die Einschätzung wie du, es gibt gerade so viele KI-Experten und alles. Mhm. Und ich kriege ja auch viel mit, aber ich kriege in den Unternehmen, also mit denen ich spreche, so aber nichts mit, dass da groß jetzt wirklich Anforderungsmanagement betrieben wird, irgendwelche KI-Systeme getestet. Weißt du, also das spüre ich jetzt noch nicht so in dem Einzelnen. Also im Marketingbereich, okay, ja, aber jetzt mal wirklich in anderen.
Gebe ich dir recht. Also mir fallen halt ja auch nur Tätigkeitsfelder ein, die, sage ich mal, eher in Richtung Buchhaltung gehen, also Kontieren, Belegwesen, also solche Tätigkeiten, die sehr, wo ich schon überzeugt bin, dass es in 1, 2, 3 Jahren abgelöst wird. Das wird dann nicht mehr das wird nicht mehr per Menschenhand gemacht, sondern es wird automatisiert, so nennen wir es jetzt einfach mal. Da bin ich bei dir. Ich sehe noch viele, viele andere Felder, teile aber deine Einschätzung in den Unternehmen selbst, nur im Marketingbereich ein Thema. Da wird dann über den Bot, KI-Bot gesprochen und was weiß ich, was noch alles gibt. Aber so, dass ich das wirklich mit dem Anforderungsmanagement sage, hey, wir wollen unsere Produktion mit KI noch optimieren, ja. Und ich rede jetzt nicht von Robotern, aber andere Themen sehe ich im Moment noch nicht. Und ich glaube auch, und da teile ich auch deine Einschätzung, wenn einer damit anfängt, der relevant ist am Markt, im Mittelstand, nimm mal einen Trumpf Laser, fängt an, irgendeinen Prozess mit KI zu versehen. Ich bin überzeugt, es gibt einen Dominoeffekt. Dann sagt man, naja gut, wenn der Trumpf das macht, dann muss ich das auch machen.
Genau. So sehe ich es auch. Und weißt du, das ist auch das Thema, ich sage mal, wo soll das Personal herkommen? Weißt du, das sehe ich halt auch so ein Thema, weil wenn wir jetzt auch KI einführen, weißt du, in Unternehmen, klar, habe ich Berater oder Agenturen oder je nachdem, was es gibt, was. Aber irgendwann brauche ich ja eigene Mitarbeiter für die KI-Systeme, die sich halt wirklich auch um Thema Legal-Themen kümmern, Security, was. Das sind ja wirklich Themen und die gibt's ja aktuell jetzt groß nicht auf dem Markt. Also, auch wenn es jetzt gerade viele plötzlich überall KI-Experte oder sowas sind. Aber jetzt mal, weißt du, in der Tiefe gibt es was, die wirklich tief schon, die vielleicht auch Themen wie neuronale Netze studiert haben oder sowas, mit so einem Background, wo du weißt, das wäre jetzt jemand beispielsweise für Trumpf oder so, weil da habe ich Thema Security, ist ja essentiell, jetzt gerade auch mit den ganzen Themen Maschinen und alles. Das sind ja Punkte, wo ich jetzt, also da sehe ich halt auch, ne, dass es da auch noch ein Thema gibt, wenn jetzt wirklich, wenn es einen Dominoeffekt gibt, wo sind diejenigen dafür?
Ja, also es sind zwei Aspekte. Einmal glaube ich, obwohl, also ich glaube, wie viel war, ich weiß, 1000 AI-Produkte oder Tools pro, Tools, nicht Produkte, pro Woche werden auf den Markt gespült. Meistens sind es irgendwo resultierend aus einer anderen Applikation. Mhm. Ja, also irgendwie benutzt man das als Engine für irgendwas, ja, das, was es aber schon gibt unter einem neuen Gewand, ja. Und der zweite Aspekt ist, es gibt kein Produkt in dem Sinn. Mhm. Also also wenn ich sage, ich nehme jetzt den Maschinenbau und sage, hey, ich habe dieses Maschinenbau-AI-Produkt, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen. Mhm. Also es gibt nicht das fertige Produkt und es wird mir persönlich suggeriert.
Ja.
Also der Markt suggeriert mir das. Ja, ich kriege Newsletter, hier gleich einsteigen und so weiter. Mhm. Und es riecht so ein bisschen nach Moneymaking. Mhm. Aber so, also ich zahle jetzt eher für einen Weiterbildungskurs, so nach dem Motto, die weite Welt der KI. Aber sage ich mal, dass ich was Handfestes bekomme, ist mir noch nicht über den Weg gelaufen.
Ja. Also und was ich halt sehe, du musst halt viele Systeme nutzen. Genau. Weißt du, für trotzdem Aufgaben, wo ich trotzdem in meinem Kopf das große Bild haben muss, um wissen, wo ich welche Daten zusammentrage. Mhm. Weißt du, also das ist ja auch wieder so ein Thema. Und dann sind wir wieder da, da sind die Unternehmen auch wieder ein bisschen überfordert, weil sie ja auch wieder die Mitarbeiter nicht dafür haben, das dann überblicken. Und es ist einfach so, ja, ist immer schwer zu sagen, was kommen wird, weil es das heißt, aber ja, ich bin da jetzt nicht so auf dem Hype, dass ich denke, jetzt passiert morgen die große Revolution. Ja,
und, also ein Vorurteil, Vorurteile, die man dann, sagen wir, Digitalisierungsprofis begegnet, ist ja, dass sie eine sogenannte Prediction-Fähigkeit haben. Ja? Ja. Dass man ihnen sagt, also du bist ja in der Digitalisierung, das heißt, du hast den Blick in die Zukunft, aber die Zukunft selbst kannst du ja auch nicht definieren. Also insofern, ich meine, das ist ein bisschen Lotto spielen, oder?
Genau.
Kannst du auch die Lottozahlen vorhersagen.
Genau.
Gibt's manchmal solche Leute, die sagen, naja, sie sind ja hier also so wahnsinnig innovativ, wohin geht die Reise? So
ja,
Matthias Hawks mäßig.
Ja, aber ich sag ja auch, das kann ja, wir wissen es ja nicht. Also es sind ja viele Themen, die wir noch gar nicht so einschätzen können und und wir sind ja auch, ich meine, das ist ja auch eine kulturelle Sache oder was, oder eine Reise für die Menschen überhaupt, was generell was eine starke Veränderung ist. Und ich habe halt echt das Gefühl, dass wir halt die Menschen einfach, also generell, ob es jetzt Kundenseite oder Unternehmensseite, dass wir die alle ja nicht mit, noch nicht so weit mitgenommen haben auf die Reise. Es ist ja immer noch so, wenn ich mit Unternehmen spreche, das sagen sie, die rufen trotzdem lieber alle an, obwohl es einen Anruf, also ein Formular gibt, es gibt einen Chat. Aber viele suchen ja trotzdem noch einen Weg zum Kunde. Also ich, manche, weißt du, obwohl sie vielleicht einen einfachen Weg gehen könnten, weißt du, ob es ein Portal ist oder E-Commerce, es gibt ja immer noch viele, die halt noch nicht so digital auf dem Weg sind, weißt du?
Ja, aber ich denke, Digitalität ist vielleicht ein Einstieg, aber letztendlich werden Dinge von Menschen beurteilt, entschieden und da spielen auch Emotionen eine Rolle, ja. Mhm. Weil, also ich glaube, es gibt viele, die noch zum Hörer greifen, aber mittlerweile werden wir eine Flut an E-Mails halt schon erschlagen. Mhm. Aber ich glaube, wenn du einen Deal machst oder wenn du mit jemandem, wenn du eine Maschine kaufen willst, dann greifst du zum Hörer und sagst, hey, wir haben uns für euch entschieden oder so.
Genau.
Und dann kommt ja irgendwo auch eine Maschine ist ein schlechtes Beispiel. Ich nehme es zurück, weil eine Maschine braucht viel, viel mehr Vorlaufzeit. Da ist man dann auch vorher in Kontakt oder so. Aber nenn es Güter, die, keine Ahnung, nicht erklärungsbedürftig sind oder so. Ja, da glaube ich, ist der Grad der Digitalisierung dann auch relativ egal, sage ich mal. Man will ja auch mit jemandem dann persönlich oder irgendwann mal sprechen. Ja. Aber es sind ganz viele Facetten, die da eine Rolle spielen. Da bin ich aber bei dir. Also das teile ich. Ja. Also das Thema. Genau. Ich habe gelesen, dass du weil wir vorhin über Mut gesprochen haben und so, der Amir Kassai.
Ja.
Spricht man Kassai aus?
Ich glaube.
Ja, ja, weil das AEI hinten, ja. Also vom Unsinn des Lebens, dieses Buch, hast du es gelesen?
Ja, ja, ja. Ich bin schon, also ich verfolge ihn schon so lange. Also,
ja, ja. Ja. Man kennt ihn ja, also ist okay. Ja, er ist mir ja schon ein Begriff. Ja. Als ein bisschen Enfant der Terrible, ja. der Szene und so. Und interessant, er ist ja ein Werber durch und durch. Und wenn ihr den Bogen jetzt zu spannen zum Thema Digitalisierung oder digitaler Berater, ein Rebell gibt es da nicht, oder? Im Bereich Digitalisierung.
Ich weiß, also ich kann keinen Ad-Hoc nennen.
Ich wollte jetzt eine Steilvorlage liefern, ob du das nicht vielleicht sagen möchtest.
Nein. Ich glaube, weißt du, ich finde, es hört ja nie auf mit Wissen, neues Wissen zu erlernen. Und
genau.
Das sind einfach auch so Themen, wo ich auch mir, also das ist jetzt auch so, ich wollte jetzt einfach auch mehr Zeit, mich mit neuen Themen beschäftigen, mich weiterbilden, noch mehr. Für mich selber ist das ein Antrieb, was mir Spaß macht. Und ich bin jetzt auch in so einer Beratergruppe Strategie, bin ich Mitglied, jetzt ist mal ein Jahr auf Probe. Und das ist halt richtig schön, weil ich halt extrem viel von denen Mitgliedern lernen und guten Austausch habe. Die empfehlen mir Bücher. Ich muss sagen, die sind so teilweise 30 Jahre alt. Ich lese die und denke, wow, warum habe ich das nie vorher gewusst? Das, also manche Sachen, die vorhergesagt worden sind, Geschäftsmodelle, die wir heute so alle hypen müssen. Es ist einfach sehr spannend und ich glaube, das hört nie auf, weißt? Also das Thema neues Wissen und immer dazu. Und ich glaube also das Thema, ich finde so Experte, also ich mag das nicht, wenn man so sagt, ich bin Experte dafür, weil also Experte wird vielleicht von anderen benannt oder so, die dich vielleicht so sehen, aber selber, du hörst ja nie auf. Also an dem Tag, wo du aufhörst, Neues zu lernen oder andere Themen zu, dich damit zu beschäftigen, dann hörst du auf daran, wirklich gut zu werden oder in deinem Thema aufzugehen, was dir ja Spaß macht. Weißt?
Ja.
Das ist ja.
Teile ich voll und ganz. Also da können wir uns die Hand reichen. Also ich saug alles auf und ich glaube, vielleicht ist es auch so ein bisschen die Nähe zu den Studenten auch bei dir jetzt mit dieser Strategiegruppe. Man lernt, also man saugt das ja auf. Ich finde es extrem spannend. Ich bin genauso. Ich versuche alles, was mit meinem Themenfeld zu tun hat. Und darüber hinaus, ob es Politik, Geschichte ist, da bin ich natürlich sehr heiß drauf, mehr zu erfahren. Und ich fühle mich nie als Experte. Das Wort Experte, das hast du richtig gesagt. Also wenn dich jemand so benennt, okay, das muss man akzeptieren. Das ist vielleicht nicht das Schlechteste. Ja. Aber wenn du von dir aus sagst, ich bin ein Experte, das klingt so völlig antiquiert, finde ich. Also nee. Passt irgendwie nicht so zu mir oder zu dir jetzt irgendwie. Ja. Das, also wie gesagt, lebenslanges Lernen hieß das mal, glaube ich, oder?
Ja, und das fand ich das Schönste. Also ich weiß nicht, ich finde, weil es gibt ja immer wieder so Punkte, wo du lernst und denkst so, wow, das hätte ich nie so gesehen. Und weißt du, die dir nachher aber auch wieder in der Beratung helfen, weißt du, das sind so einfache Gespräche, Bücher, die helfen dir so viel weiter und ich glaube, das ist eher so das Thema, immer dran zu bleiben, nie stehen zu bleiben, für sich selber halt auch, aber man bringt es ja auch mit in den Job und in alles, also in alle Lebenslagen, ob privat oder
geschäftlich.
Das ist.
Also wir haben hier intern das Thema Weiterbildung, also wenn ein Mitarbeiter kommt und sagt, ich würde gerne diesen Kurs machen, dann sage ich, machen wir, es gibt aber nur eine Bedingung, du musst mir alles erzählen, was in dem Kurs passiert ist. Und ich will alles wissen. Und am besten dokumentiert, damit es auch, die komplette Agentur irgendwo erfährt oder du machst einen Impulsvortrag. Weil das finde ich mega. Das ist einfach das, ich will eigentlich selber mit dabei sein. Ich kann es aber nicht immer aus zeitlichen Gründen, kennst ja. Aber man will irgendwo selber, hat man total Bock drauf, da irgendwo zu sitzen. Aber es geht halt nicht.
Nee, also ich habe auch gesagt, bin auch gern bei den Unternehmen. Ich finde das, weil kein Unternehmen funktioniert wie das andere. Es gibt keine so Blaupause, weißt du, die Organisation, die Abläufe, oder wie die Kunden erzählen und wie sie angefangen. Das ist einfach so spannend. Und dann lernst du halt so viele Sachen, die du sonst nie mitkriegen würdest. Also Das ist, das hört nie auf. Weißt? Da hast du zwar mal ein Buch über Unternehmensorganisation und alles gelesen, schön und gut, aber dann kommst zu irgendeinem Unternehmen und du merkst, okay, warte mal, bei denen läuft es komplett anders und es funktioniert voll gut. Also ganz andere Prozesse teilweise.
Ja, ich sag mal Theorie und Praxis. Ich habe auch viele Bücher aus den USA gelesen, die kannst du nicht auf den deutschen Mittelstand projizieren. Das sind ganz andere Mechanismen und auch Formen. Die arbeiten völlig anders und also das gibt da schon Unterschiede und ich finde es sehr, sehr spannend. Jetzt haben wir sehr, sehr viel gesprochen und sehr viele Dinge angerissen. Also einen großen Bogen gespannt zur Digitalität. Aber halten wir mal fest, ich glaube, das Wichtigste an einem Digitalisierungsprozess ist, sich einen Überblick zu verschaffen, also wirklich den Deep Dive zu machen ins Unternehmen, die Leute auch zu spüren und zu gucken, was bewegt die wirklich, um auch dann später die nächsten Schritte gehen zu können. Ich glaube, das ist so der wichtigste oder die wichtigsten Schritte erstmal am Anfang.
Genau.
Um dann entsprechend dann eine Strategie ausarbeiten zu können, einen Fahrplan, wie es dann weitergeht. Ich glaube, das sind die Basics. Und das Thema Digitalisierung ist so facettenreich. Ich glaube, wir können uns einzelne Segmente rausnehmen, nochmal drüber sprechen. Finde ich nicht verkehrt. Ich weiß ja, du hast auch andere Podcasts, wo du dann, sag ich mal, auch dezidiert auf einzelne Themen eingehst. Ich würde da nochmal, wenn ich darf, nochmal darauf zurückkommen. Ja. Aber es war jetzt, ich betrachte es als Kickoff heute.
Ja.
Es war jetzt mal so unser Kickoff zum Thema Digitalisierung. Und ich würde vorschlagen, wir belassen es jetzt dabei. Tim, ich danke dir recht herzlich.
Ich danke dir auch,
dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben jetzt genau eine Stunde gesprochen. Vielen Dank.
Perfekt.
Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Das war der Podcast Kung Fu am Dönerstand, heute mit Tim Rombach. Vielen, vielen Dank und demnächst wieder mehr hier. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Vielen Dank. Ciao.
Danke fürs Zuhören. Falls ihr mehr wissen wollt, schaut einfach in die Shownotes und auf unsere Webseite www.neckerfreunde.de.